Der Karfreitag, an dem die Kirche des Sterbens Jesu gedenkt, ist wie das Nadelöhr unseres Glaubens. Ungeheuerlich ist dieses Sterben, grausam, unmenschlich. Es lässt sich eigentlich nur mit dem Blick auf Ostern aushalten. Und doch wird uns der Karfreitag zugemutet auch als Chance, etwas von unserem Menschsein besser zu verstehen, weil Jesus uns im Leiden so ähnlich geworden ist. Wie aus dem Gesicht geschnitten, so sagt es die Dichterin Eva Zeller.
Golgatha. Wann, wenn nicht um die 9. Stunde, als er schrie, sind wir ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Nur seinen Schrei nehmen wir ihm noch ab und verstärken ihn in aller Munde.
Seinen Schrei, seine letzten Worte nehmen wir ihm ab. Wir können sie uns zu eigen machen. Ich selbst habe mich dem Geheimnis des Karfreitags mehr angenähert, als ich auf die letzten 7 Worte Jesu, wie die 4 Evangelien sie uns überliefern, gestoßen bin. Letzte Worte eines Menschen sind für viele Hinterbliebene kostbar. Die berühmtesten stammen von Jesus. Dass es nicht ein letztes Wort, sondern 7 sind, unterstreicht ihre umfassende Bedeutung. Sie bringen zentrale Themen auf den Punkt, um die wir ein Leben lang ringen und die sich uns im Sterben in einer letzten Dringlichkeit stellen. Die 4 Evangelisten verdichten in diesen letzten Worten das Leben Jesu, jeder aus seiner Sicht. Sie zu betrachten hat in der Frömmigkeitsgeschichte auch musikalisch Großes hervorgebracht. Für die aufwendigen Karfreitagszeremonien der spanischen Stadt Cádiz hat Josef Haydn 1786/87 zu den 7 letzten Worten eine Orchesterfassung und ein eigenes Arrangement für Streichquartett komponiert. In dieser Sendung hören wir Ausschnitte aus einer Einspielung des Streichquartetts Quartetto Casals.
Haydn leitete die Motive zu jeder Sonate der 7 Worte aus dem jeweiligen lateinischen Erlöserwort ab. Beim Hören kann man die lateinische Deklamation in den Anfangsmotiven der Sätze quasi mithören. So im ersten Wort. Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pater, Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine Bitte für die Spötter unterm Kreuz, für die Mörder, die Befehlsempfänger, die Gleichgültigen, die Skrupellosen, die Schuldigen überall. Das erste der letzten 7 Worte Jesu thematisiert Schuld und Vergebung, das große Lebensthema, das viele im Sterben quält. Schuld begegnet uns in vielen Facetten, von absichtlichen Kränkungen bis hin zum gleichgültigen Unterlassen der Achtsamkeit und Liebe. Strategien der Verharmlosung und Schuldzuweisungen nützen wenig. Unsere Schuld wird nicht kleiner, weil andere auch schuldig werden. So bringt es die Dichterin Christine Busta auf den Punkt.
Deine Schuld wird nicht kleiner, weil andere auch schuldig werden an dir. Schwerer wiegt sie, je tiefer du selber Leiden erfährst. Nicht Freispruch wird dir gewährt, nur die bittere Gnade der Einsicht, auch im Bösen Brüder und Schwestern zu haben.
Es ist schwer, unversöhnt sterben zu müssen. Manchmal geht es um einen Schritt, der nur im Glauben an eine höhere Instanz, im Glauben an Gott möglich ist. Was am Kreuz geschehen ist, ist zu furchtbar, als dass ein Mensch es vergeben könnte. Sterbend denen zu verzeihen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, das kann nur Gott. Jesus macht sich vor Gott zum Fürsprecher für seine Feinde. Wir dürfen Gott bitten, dass er vergibt. Wir müssen es nicht immer selber tun. Eine entlastende Sichtweise auf Schuld und Vergebung. Es genügt, Gott darum zu bitten. Vater, vergib du, wenn wir selbst es nicht vermögen. Für Sterbende ist diese Möglichkeit ein wunderbarer Trost. Tröstlich wie die Musik von Joseph Haydn. Am Kreuz sagt uns Jesus, dass wir immer die Chance haben, unser Leben zu ändern. Auf die Bitte des Schächers, seiner zu gedenken, sagt er ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist das zweite der letzten 7 Worte Jesu und es ist wie das erste Wort vom Evangelisten Lukas überliefert. Jesus verspricht einen Anfang, wo das Ende bevorsteht. Vollendung, Paradies, Ankommen, Heimat, Gemeinschaft mit Jesus, heute. Eine große Verheißung, die Leben und Tod miteinander versöhnt, weil der Tod als Anfang in Aussicht gestellt wird. Die Frage, was nach dem Tod sein wird, ist für die meisten Menschen mitten im Leben stehend nicht vorrangig. Bilder vom Paradies gehören trotzdem zu unserem Menschsein von Kindheit an. Ich kenne wenige Menschen, die sich die Frage nach dem Danach angesichts des Todes nicht gestellt haben, auch wenn sie es nicht als Gläubige getan haben. Die Frage treibt uns um, was bleibt am Ende von meinem Leben, was kommt danach? Vielleicht ist es auch die Angst, dass es einfach aus sein wird. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darauf hoffen vor allem Menschen, die ihre geliebten Verstorbenen wieder treffen wollen, Lebensgefährten, Eltern, Kinder. Ist es nicht so, dass, wie in dem Schächer am Kreuz, in vielen eine Sehnsucht nach etwas schlummert, das weitergeht? Anders gefragt:
Wer sehnt sich nicht danach, dass er vom Licht einer anderen Welt berührt wird, dass es jenseits alles Fassbaren das Unfassbare, jenseits alles Machbaren das Nichtmachbare gibt? Nenne es Gott oder die Kraft, die dir Sinn verleiht und dich trägt.
Am Sterbebett brauchen viele Menschen die Zusage, dass es jenseits des Todes gut werden kann, dass Schmerzen ein Ende haben und am Ende des Tunnels ein Licht sein wird. Das zweite Wort Jesu gibt diese Zusage. Die verrinnende Zeit wird angehalten.
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist nicht wichtig, wie dieses Paradies aussieht. Wichtig ist die Zusage der Nähe, der Gemeinschaft Jesu. Mit mir. Fürwahr, ich sag es dir. So heißt die Sonata, die Joseph Haydn zu diesem zweiten Wort komponiert hat. Hodie mecum eris in paradiso.
Was unser Leben ausmacht, sind Beziehungen, in denen wir leben. Mit dem dritten der letzten 7 Worte Jesu geht auch sein Blick zu den Menschen, die ihm nahe sind. Der Evangelist Johannes schreibt: Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus verweist den Freund an seine Mutter und die Mutter an den Freund. Er tut, was für viele Sterbende wichtig ist. Er sorgt dafür, dass es für die, die zurückbleiben, gut werden kann. Vor allem, wenn jemand jung stirbt, Kinder zurücklässt, ist das Sterben besonders schwer. dann wird vielleicht ein Hader gegen Gott wach. Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Das kannst du, Gott, doch nicht gewollt haben, dass ein Kind plötzlich ohne Mutter ist, dass einer seine junge Frau verliert, dass Eltern ihrem Kind ins Grab schauen, dass einer im Alter allein sein muss. Das kannst du, Gott, nicht gewollt haben. Und wer kümmert sich jetzt um die, die zurückbleiben, mit dem Tod des anderen weiterleben müssen?
Das Wort, das Jesus zu seiner Mutter und seinem Freund spricht, spricht er in unsere Sehnsucht nach verlässlichen Beziehungen, in unserer Hoffnung, dass die Liebe den Tod überdauert und dass die Erinnerung an den Verstorbenen neue Beziehungen stiftet und die Verantwortung füreinander nährt. Frau, hier siehe deinen Sohn. Mulier ecce filius tuus.
Wenn Menschen vergeblich um Heilung gebetet haben, dann erfahren sie oder ihre Angehörigen das Sterben oft als große Gottverlassenheit. Auf jeden Fall als tiefe Irritation über Gott, den sie sich anders gedacht hatten. Dann ist es schwer, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Ein Glück, wenn der Zweifel Platz in unserem Glauben hat und es möglich ist, Gott auch die Klage zuzumuten. So wie auch Jesus seine Verlassenheit am Kreuz Gott zugemutet hat mit dem Vers aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Wort überliefern uns die Evangelisten Markus und Matthäus. Es steht als viertes Wort in der Mitte der sieben, ist so etwas wie ein Höhepunkt und eine Wende. Jesus erfährt Gottes Gegenwart in diesem Augenblick nicht. Trotzdem ist Gott für ihn das Du, das ansprechbar bleibt. Er hinterfragt die Existenz Gottes nicht. Gott ist für Jesus immer noch mein Gott, den er anfleht.
Jesus stellt die große Frage nach dem Warum. Es gibt keine Antwort auf die Erfahrung der Gottesferne. Und wir sollten uns hüten, vorschnelle Antworten zu versuchen. Die Frage ist trotzdem wichtig und lässt sich besser aushalten, wenn sie sich als Frage an Gott richtet und zum Gebet wird. Es ist schon viel, wenn wir nicht verstummen, wenn wir uns, wie Jesus, mit einem klagenden Warum an Gott wenden können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deus meus, utquid de reliquisti me.
Ganz überraschend ist das fünfte Wort Jesu, in dem er der Not seines Körpers ausgeliefert ist. Mich dürstet. so steht es im Johannesevangelium. Das kennen wir aus schwerer Krankheit, zurückgeworfen zu sein auf elementare menschliche Bedürfnisse. Sie können unsere ganze Aufmerksamkeit binden, sodass kein Gedanke und kein Gespräch uns noch erreichen. Auch kein Gebet, keine frommen Überlegungen. Schmerzen, Übelkeit, Durst, Erbrechen, Atemnot, Unruhe oder Juckreiz sind mächtig und besetzen auch die Seele. Nicht mehr essen und trinken können, lässt den Tod ein Stück näher rücken.
In seiner körperlichen Not kommt Jesus uns sehr nahe. Am Kreuz hängt kein leidensunfähiger Gottessohn, der über allem steht, sondern ein Mensch, der wie viele schwer kranke und sterbende Menschen ausgeliefert ist an die Nöte seines Körpers. Mich dürstet. Sitio.
Hindurchgegangen durch die Not der Gottesferne und des gequälten Körpers, kann Jesus das sechste Wort sagen: Es ist vollbracht. Sein irdisches Leben ist vollendet.
Meine Kehle hat sich wund geschrien. Mein Ohr sucht keine Antwort mehr. Ich lasse mich von dir, Gott, an der Hand nehmen. Entdecke den Rest an Leben. Suche meinen Auftrag, kenne noch nicht das Ziel und hoffe auf ein Ankommen.
Das sechste Wort Jesus steht dafür, dass auch einer, der nicht alt und lebenssatt stirbt, in der Kürze seines Lebens seinen Auftrag vollenden kann. Auch wenn es von außen betrachtet wie ein Fragment etwas Unvollendetes erscheint. Bei Gott kann das Fragmentarische zu seiner Vollendung kommen.
Das sechste Wort Jesu, das im Johannesevangelium steht, leitet im Unisono aller vier Instrumente die schwermütigste der sieben Sonaten ein. Es ist vollbracht. Consummatum est.
Mit dem siebten, dem letzten Wort Jesu, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hat er eine Hingabe gefunden, die weiß, dass es um die Annahme des Scheiterns geht. Das wünschen wir uns, zustimmen können, wenn uns die Verfügungsgewalt aus der Hand genommen wird. Wir sehnen uns danach, dass Vertrauen möglich ist. Vielen ist das erst im letzten Moment ihres Sterbens möglich, von außen kaum wahrnehmbar. Jesus sagt dieses siebte Wort auch stellvertretend für uns, wenn wir es nicht sagen können. Das siebte Wort ist die Übergabe an das Geheimnis, so sagte es ein Sterbender im Hospiz. Am Ende ist Schweigen, ist Demut, ist Vertrauen. Die Suche ist am Ziel. Etwas Großes, Heiliges geschieht. Hingabe an Gott, an das Geheimnis des Lebens.
Das letzte Wort ist, wie das erste, an den Vater gerichtet. Jetzt aber nicht mehr als Bitte für die Menschen, sondern als letztes sich einlassen. Eine Hinwendung von der Erde zum Himmel, vom Menschen zu Gott. In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist. In manus tuas, Domine, commendo spiritu meum. Thank you.